14. Ein Brief vom Staatsanwalt. Als ich im trüben, warmen, mittags oft grünlich leuchtenden Januar 2006 aus Prag zurück nach Berlin in meine verwüstete Wohnung und mein umwölktes Halbbruder-Dasein zurückkam, konnte ich nur an eins denken. Warum hatte Serafina das getan? Was wäre anders geworden, wenn ich dasselbe gewollt hätte? In der Literatur kann übertriebene Geschwisterliebe ganz interessant sein. Ich denke an so etwas wie Welsungenblut. Zwei schöne Juden, Zwillinge, Bruder und Schwester, schlank, schnell, untalentiert, undiszipliniert. Das alles passte auf Serafina und mich natürlich jeweils nur halb. Streiten sich, weil die Schwester einen Scheges heiraten soll. Sie gehen in die Oper, kehren heim und legen sich, deprimierend und nackt, zusammen auf ein Bärenfell. Der Sex, der danach kommt, ist nicht viel mehr als eine raunende Oldschool-3-Punkte-Passage. Aber was für eine, und vorher werden mehrmals die meerschaumfarbenen Brüste der melancholischen Schwester erwähnt. Ich habe diese rührend antijüdische Geschichte von Katja Manns eifersüchtigem Ehemann, seine Erzählungen waren aus Zufall das einzige deutsche Buch, das ich auf der Flucht aus D nach I mitgenommen hatte, in Tel Aviv das erste Mal überhaupt gelesen, und ich bekam sofort einen kräftigen Halben davon. Das war sehr schön, es lag viel Poesie darin, Eigenart, aufgedrehte Ratlosigkeit, und es kündigte sich auch keine Sekunde lang ein moralischer Kater an. Aber es war Literatur. Im Leben sollte man, wenn man in die Nähe des Bärenfells gerät, lieber sofort einen ratsuchenden Brief an den psychologischen Weltkongress schreiben, kalt duschen oder Selbstmord begehen. Anders gesagt, wer sich mit Blutsverwandten einlässt, ist entweder selbst schuld oder 100 Kilo schwer und hat's wirklich nötig. Oder wollte Serafina, die neue Königin der fetten Frauen, auf etwas ganz anderes hinaus? Ich ließ, nachdem ich in der Swinemünder die verkohlte Wohnungstür aufgeschlossen hatte, den Koffer im Flur stehen und ging langsam ins Schlafzimmer, wo ich mich aufs Bett setzte. Dort verharrte ich 10, 20 Minuten im Zustand vollkommener untaoistischer Erstarrung. Ich glaube, ich nickte sogar kurz ein. Dann kam von Serafina auch schon die nächste SMS. »Bist du verrückt geworden, Kleiner?« schrieb sie. »Was denkst du von mir?« Ich antwortete ihr nicht, das tat ich seit Tagen nicht, und versuchte, um bessere Laune zu kriegen, an Julches muskulösen jungen Roma-Arsch zu denken, aber es funktionierte nicht. Was, dachte ich stattdessen, war gerade mein größtes Problem? Dass meine Berliner Wohnung, der einzige Ort, an dem ich vor nichts Angst hatte, unbewohnbar geworden war? Dass meine Mutter mich vor 2 Jahren mit meinem Vater allein gelassen hatte? Dass ich ausgerechnet wo war, 40.000 Euro schuldete, die ich nicht hatte und die er jedes Mal, wenn ich aus Berlin nach Hamburg zu ihm kam, um mit ihm einen Abend lang stumpf pathetische russische TV-Serien zu gucken, gegen mich wie eine Waffe zog? Dass Vova Gottwald liebte, Husak diente, Kostja betrog, Worte falsch setzte, Valja die Tochter stahl, Ingrid die Zahnärztin in den Tablettentod trieb, den Strick für Deduschka knüpfte? War vielleicht Vova Karubina, genannt der Schreckliche, Deckname Quido, mein einziges Problem? Ja, vielleicht. Es konnte aber auch sein, dass das Zentrum meiner Schwierigkeiten ungefähr 1 Meter tiefer als mein ständig ratternder, um sich selbst kreisender Kopf lag. Ganz sicher sogar. Dass ich mich, ferngesteuert von meinem Ess, seit Jahren mit einer sexsüchtigen, sadistischen, fingerfickenden, weinerlichen, unbegabten Israelin beschäftigte, die eine große Malerin sein wollte, aber nicht konnte, und das nicht nur, weil ihr irakischer AD-Vater es ihr nicht gönnte, hatte sehr viel mit verschiedenen Körperöffnungen zu tun. Ich dachte aber immerzu, ich brauchte sie, weil mit ihr der Auszug aus Bitom nach Kanaan eines Tages ein Kinderspiel sein würde. Aber warum hatte ich dann, statt längst bei ihr in der Zlatopolski zu sein, mit pathetischem russischen Drang zum allzu symbolischen in einer öffentlichen Sauna meinen erigierten Schwanz bemüht? Also doch keine Sexsache? Und wie hing Serafinas tragischer Annäherungsversuch mit all dem zusammen? Gehörte er ebenfalls in den Seelenherzkomplex? »Okay«, schrieb Serafina mir, dem fast Vergewaltigten, jetzt wieder, »es hat vielleicht wirklich so ausgesehen, aber du irrst dich. Ruf mich an, damit ich dir das erklären kann. Und wenn du lernen willst, wie man Kischke macht und Freuds Traumdeutung ad absurdum führt, sowieso.« Ich ließ, kaum hatte ich mit angewiderter Miene Serafinas neue SMS gelesen, das Telefon aufs Kissen fallen, auf dem einer von Noahs Freunden eine Kinderportion meiner glutenfreie Samba-Haselnusscreme verschmiert hatte, hoffentlich war es nichts anderes, und hatte nun doch eine kurze, heftige Julche-Arsch-Reminiszenz. Dann stand ich auf und ging, mit erhobenem Zeigefinger, im Schlafzimmer hin und her. Das machte ich immer, um mich zu beruhigen. Nachdem ich in Mamas und Papas Spiegelschrank eine Weile mein rotfleckiges, lebloses Migränegesicht wie das eines Fremden angestarrt hatte, bewegte ich mich ins Wohnzimmer. Der Bosani-Tisch hatte es gut überstanden, nur eine einzige Ecke hatte jemand aus Noahs Goebbels Haufen mit einer Leichtigkeit zertrümmert, als wäre er aus Styropor. Und beim Anblick des gesplitterten Holzes dachte der Hypochonder in mir, Judo Honda hätte Noah gesagt, an eine Fleischwunde. Die große Stilnovo-Lampe hing nur noch an drei Kabeln schief darüber. Ihr runder Milchglasschirm hatte einen langen Riss, der wie der Verlauf des Jordans südlich von Jericho aussah. Und die angesenkten Kiawari-Stühle? Die hatten die Feuerwehrleute auf den Balkon geworfen, wo sie wie Leichen übereinander lagen. Ich verstand nichts, absolut nichts. Ich bewegte den gestreckten Zeigefinger hin und her. Es half nicht. Ich machte kleine, trippelnde, fragende Schritte. Die roten Hamburg-Prag-Teppiche unter meinen Füßen waren verrußt, verdreckt. Hier und dort hatte der Löschschaum riesige helle Flecken hinterlassen, als hätte das Mammut, das durch mein Allerheiligstes gestürmt war, am Ende der Party seinen Mammutschmock aufgerichtet und in mein metrosexuelles Schatzkästchen ejakuliert. Ich lächelte. Es wurde kurz besser, dann wieder schlechter, und ich stellte mir meine hormonspeiernde Schilddrüse wie einen der Brennstäbe von Tschernobyl vor. Wenn ich meinen Mac, mein Herz und mein Hirn, wieder zurück hätte, dachte ich, wäre vielleicht alles halb so unangenehm. Noah sollte ihn in 103 abgeben. Das hatte ich ihm, als ich noch in Prag war, am Telefon gesagt, oder nicht? Ein Schrittchen, zwei Schrittelein, drei Schrittele. Ich ging zur Tür und legte die Hand auf die dreckige, rußgeschwärzte Klinke. Dann sah ich auf dem Boden den Brief. Die nächsten 2 bis 3 Sekunden waren sehr lang und sehr interessant. Während ich mich nach dem Brief bückte, dachte ich, graues Umweltpapier, Sichtfenster aus Zellophan, meine Adresse und mein Name mit Nadeldrucker hineintätowiert, das ist die Post aus der Hölle, Staatsanwaltschaft Wedding 2, Dr. Josef Kaltenbrunner, alles ist aufgeflogen. Sie haben mich in Ton und Film und 3D aufgezeichnet. Prozess beginnt mit nachfolgender Erschießung auf dem Gendarmenmarkt vor dem französischen Dom, morgen früh um 5:30. Oder ich kann, wenn ich will, gleich einen kleinen Koffer packen und barfuß zum Anhalter Bahnhof gehen. Der Zug ins Generalgouvernement Polen wartet schon. Dann, es war nicht mehr als eine halbe Sekunde vergangen, ich hatte meine Hand noch kaum nach unten bewegt, dachte ich, alles wäre anders gekommen, wenn Vova im grauen, schwülen Frühjahr 1971 nicht in letzter Sekunde aus der besetzten CSSR herausgekommen wäre und wir 3 für immer aus Hamburg zu ihm nach Prag hätten zurückkehren müssen. Was für eine spannende, undurchsichtige Ostblock-Horrorgeschichte. Ich kannte sie, solange ich denken und urteilen konnte. Aber was 1971 wirklich passiert war, wusste ich erst seit vorletzter Woche, seit dem verrückten Nachmittag mit Kostja Kostos und Serafina auf der Prager Halbinsel Kamper in seinem Museum des fast vergessenen tschechischen Kubismus, von oben bis unten voll mit Bildern und Skulpturen, zusammengeklaut von seinem gerissenen Papa, dem Direktor der staatlichen Kunstexportgesellschaft Art Center in den Jahren 1958 FF. Die Fluchtversion von Mamascha und Vova dem Schrecklichen, die Serafina und ich uns immer anhören mussten, hatte einen realen, glücklichen Hintergrund. Nachdem Vova seinen Erste-Seite-Artikel »Die Arbeiter mit menschlichem Antlitz« im Frühjahr 1970 in der Zeit veröffentlicht hatte, galt er kurz als der andere, der emigrierte Dubček. Er durfte mit Heinemann, dem Herzenspräsidenten der Neuen Deutschen, auf dem Petersberg zu Abend essen und ihm, in Anwesenheit von Augstein, Nannen, Enzensberger etc., das Paradox des demokratischen Sozialismus erklären. Dabei musterten die ehemaligen Hitlerjungen und Soldaten seinen schwarz-blauen galizischen Bartschatten mit einer Abscheu, die er nur von seinen Professoren und Parteiausbildern aus Russland kannte, sagte Vova, als er mir vor meiner Flucht nach Israel noch einmal die Geschichte seines Aufstiegs und Aufpralls in Deutschland erzählte, und er lachte böse dabei. Oder er wurde von Günter Gauss, Papascha auf dem schwarz-weißen Fernsehbildschirm en face, Gauss von hinten mit großem grauen Kopfarbeiterkopf, zur Person befragt. Das gefiel ihm am besten, weil Gauß einmal sagte, stimmt es, scharfes niedersächsisches S, stimmt es, Herr Karubiner, was Martin Buber schrieb, dass die Juden von Buchach immer ein paar Zentimeter näher an Gott und damit noch ein bisschen skeptischer waren als ihre Glaubensgenossen? Wover durfte auch für einige Stunden in Heinrich Böhs Haus, in diese kleine, weiße, schäbige Voreifel-Villa, wo ein paar Jahre später der störrische Slave Alexander Solzhenitsyn Zuflucht fand. Dort redeten sie bei Kölsch und Halfen Hahn über das sadomasochistische Verhältnis von Judentum, dem Vorkatholizismus, und Christentum, dem Nachjudentum, und die Frage, wann die Christen den Juden endlich verzeihen würden, dass die sie seit 2000 Jahren nicht als neue Juden anerkannten. Darüber auch nur nachzudenken war neu. Das wussten sie beide, und Böll schrieb später einen Artikel über ihr Treffen für den Merkur. Dies ist die Geschichte unserer Schuld, begann er. Aber dies ist auch die Geschichte von Männern wie Wover Karubiner, die mit ihr flirten. Einen Monat später kam Wovers erstes und letztes Buch im Westen. Der Arbeiter im Juden. Wover selbst half beim Verschicken der Rezensionsexemplare. Nein, das war nicht mehr wie früher in Prag, als er bei Tschechoslowenski Spisowatel in maximaler dirigistischer Zwangsauflage erschien. Und mit seitenlangen Kritiken in Rude Pravo Mlada Fronta Literarni Novini rechnen konnte. Lange geschah nichts. Ein Schweigen, das nur der Betroffene als schmerzhaften Lärm wahrnahm. Und dann, Überschrift Karubiner und die Frage des guten Stils, ließ Marcel Reich-Ranitzky in der Frankfurter Zeitung meinen bösen, gerissenen Vater übers Messer springen. Sein Urteil über einen Opportunisten und seine gefälschten Ideale war gut begründet und richtig und traf auch auf ihn selbst zu. Darum musste er schnell die Schuld auf einen anderen öffentlichen Juden schieben, damit es ihn nicht eines Tages genauso erwischte. Danach war Papascha als Intellektueller im Prinzip am Ende. Er gab der UZ im Ton einer kommunistischen Selbstkritik ein letztes ödes Interview, gespickt mit einem Haufen sowjetischer Endlosgenitive. Er lud sich auf eine Tagung linke Arbeiterautoren um Wallraff, Max von der Grün etc. ein, war ihnen aber als Ex-Stalinist, der sich schlechter verstellte als sie selbst, zu rechts. Er hielt, bevor er wegen unbezahlter Mitgliedsbeiträge aus dem Vorstand ausgeschlossen wurde, bei einer Konferenz des Exil-Pen in der alten königlichen Bibliothek von Anderlecht eine komplizierte, traurige Rede, die mit den Worten endete, »Die Literatur ist ein der Politik misstrauender Bruder. Oder muss es Schwester heißen?« Aber da hörte ihm keiner mehr zu, keiner las und druckte seine Manuskripte. Djeduschkas Kapustowo-Dollars waren inzwischen auch aufgebraucht und so wurde Wover der Schreckliche auf die schnelle jüdische Überlebensart selbstständig. IE, Wirtschaftskonsultant für Osteuropa. So hatten es uns Wover und Mamascha meistens erzählt, wenn wir in der Küche saßen, süßen Tee tranken, Faroschniki aßen und uns nicht stritten, also höchstens einmal im Jahr. Aber keiner von beiden sagte, dass Wover in diesem Moment seines komplexen 20. Jahrhundertlebens nach einer neuen Sinnebene verlangt hatte. Das erfuhren Serafina und ich erst auf Kamper von Kostja Kostos. Meine Hand befand sich jetzt auf der Höhe der Klinke. 2 Jahre war alles, das war immer noch die Mama-Papa-Version, ohne Probleme gegangen. Wover flog inzwischen fast jeden Monat mit seinem tschechoslowakischen Pass nach Moskau, aß im Restaurant des Hotels National mit Parteisekretärin geräucherten Stör, Borscht, Blini mit schwarzem Kaviar, bezahlte alle Rechnungen und kehrte mit immer größeren Aufträgen für seine deutschen Partner zurück. Die neue schöne Welt des Ost-West-Handels, die Perestroika der kleinen Schritte, die perfekte Agentenlegende für Wover I.M. Guido Karubiner. Dass man als Immigrant mit tschechoslowakischem Pass nach Moskau fahren konnte, aber nicht nach Prag, warum hatte ich das geglaubt? Weil meine Eltern es uns so erzählt hatten. In Wahrheit, sagte Kostos, während wir auf Kamper vor seinem besten Fila standen, musste Wover regelmäßig zurück nach Prag, via Moskau, in die Bartholomäiska und reden, reden, reden. Doch er hatte, seit er nicht mehr Böls und Heinemanns und Brands Gast war, Zero zu erzählen. Die alten Feinde des Kommunismus, wie Major Jaromir Sekora von der Außenabteilung 22-L sie nannte, hatten ihn vergessen. Und die neuen Feinde des Kommunismus misstrauten ihm, seit er im Juni 1968 das antisowjetische Manifest der 2000 Worte sicherheitshalber mit Wover Itzigstein unterzeichnet hatte. Wover schrieb nach Paris, nach Toronto, nach New York. Er wollte, auch weil er es wirklich wollte, in einem tschechischen Exilverlag erscheinen. Er dachte, für eine antikommunistische Teil- und Himmelfahrt wäre es nie zu spät. Was Steinzeitgenossen und ehemalige Jugendfunktionäre wie Milan Kundera oder Pavel Kochot in den 60ern schafften, könnte er genauso. Und Major Sekora hätte dann auch etwas davon. Aber niemand reagierte auf seine Briefe. Nur der unsentimentale, schwatzhafte Arnosch Lustig in Berkeley in Kalifornien schrieb zurück: »Du, Wowa, warst eine Nutte und wirst eine Nutte bleiben. Die Huren bei uns in Theresienstadt waren immer die besten Spitzel. Bist du es auch?« »Vielleicht, nein, bestimmt war das der Moment«, sagte Kostos neben dem Originalabguss von Gutfreunds Don Quixote zu Serafina und mir, als Wowa der Schreckliche beschloss, in einen anderen Aggregatzustand seines Daseins zu treten und Wowa der Gerechte oder Echte oder Aufrichtige oder Glücklichere zu werden. Das Alles-oder-Nichts-Gespräch, das er deshalb bei seinem nächsten heimlichen Pragtrip im vierten Stock der Bartholomejska mit Major Jaromir Sekora führte, hatte Sekora, wie jedes andere, protokolliert. Und ich hatte es von Anfang an in meinem IM-Quido-Akten gehabt. Aber erst als ich es in einem Anfall verdrehter Wehmut wieder las, auf meiner Tel Aviver Terrasse mit Blick auf das Dizengoff Center, das schwarz-blaue Mittelmeer und meinen aktuellen Lieblingsbuff, verstand ich plötzlich, worum es an diesem 4. April 1971 zwischen den beiden wirklich gegangen war. Major Sekora: »Guten Morgen, Genosse. Wie war die Reise?« IM Quido: »Gut, danke. Ich weiß, das alles ist nicht selbstverständlich.« Major Sekora: »Was genau? Der Schlafwagen erster Klasse, der armenische Cognac, die Schaffnerin ohne Unterwäsche oder die Ehre, für die Partei Tag und Nacht da zu sein?« IM Quido: »Genosse Major, verzeihen Sie, sie hatte Unterwäsche an. Sie war keine Schaffnerin. Und nächstes Mal würde ich trotzdem lieber über Frankfurt direkt nach Prag fliegen.« Major Sekora lacht. »Das Verwischen von Spuren überlässt du uns, in Ordnung?« IM Quido: »Ja, in Ordnung, Major Sekora. Oder willst du von den Agenten des Vierten Reichs enttarnt werden?« IM Quido: »Nein, natürlich nicht, Genosse Major.« Major Sekora: »Warum bist du heute so traurig?« IM Quido: »Ich bin nicht traurig.« Major Sekora: »Gut, dann können wir jetzt anfangen.« IM Quido: »Ja, fangen wir an.« Major Sekora: »Was gibt's Neues?« IM Quido: »Ich bin traurig.« Major Sekora: »Ihr Juden seid wirklich witzig, weißt du das?« IM Quido: »Das sollte nicht witzig sein, Genosse Major. Ich bitte um Entschuldigung.« Major Sekora: »Schon gut, erzähl mir jetzt lieber was. Was war in letzter Zeit bei euch Immigranten in Hamburg los?« IM Quido: »Ich weiß es nicht. Wirklich, es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Seit ich die Firma habe und das Büro, komme ich kaum unter Leute. Hamburg ist eine ruhige Stadt. Das heißt, Augenblick. Letzte Woche stand der jüdische Satiriker und bekannte Revanchist Gabriel Laub in der Lebensmittelabteilung von Karstadt neben mir. Er sagte zur Verkäuferin, er hätte gern trockenes Brot, so wie letztes Mal. Als die Verkäuferin sagte, sie hätten nur frisches Brot, aber das sei aus, sagte er: »Gut, dann komme ich wieder, wenn das frische trocken ist.« Eine verdächtige Unterhaltung, finde ich. Major Sekora: »Sag mal, Karubiner, was ist los mit dir? Das ist alles? Ist das dein Bericht? Oder ist das wieder einer von deinen jüdischen Witzen?« IM Quido: »Nein, ganz bestimmt nicht. Nein, nein, ich weiß es nicht.« Major Sekora: »Ich weiß es nicht, haben wir hier schon gehabt. Daraus wird schnell, ich kann einfach nicht. Das wissen wir. Und dann kommt immer, bitte, ich will niemanden mehr verraten. Verstehst du, was ich dir damit sagen will?« IM Quido: »Ich denke schon.« Major Sekora: »Pass auf, Karubiner, wer für uns arbeitet, geht niemals in Rente.« IM Quido: »Nein, natürlich nicht. Ich will mich ja auch nicht davonschleichen. Ich will weiter der guten Sache dienen. Ich könnte zum Beispiel etwas für den Außenhandel tun, jetzt mit meinen neuen Kontakten. Uran, Chapek, Filler, Bernstein und Granatschmuck, Porzellan mit Zwiebelmuster, Semex etc.« Major Sekora: »Du könntest auch heute Abend dem Genossen Husak oben auf der Burg ein bisschen Tschechischunterricht geben. Wie fändst du das?« IM Quido: »Genosse Major, ich bitte Sie, ich kann wirklich nicht mehr.« Major Sekora: »Jeder kann früher oder später nicht mehr. Sogar der große Felix Dzerzhinsky wollte eines Tages aufhören.« IM Quido: »Heißt das, ich darf Schluss machen?« Major Sekora: »Was glaubst du?« IM Quido: Wenn ich aufhören würde, nur einmal theoretisch angenommen, müsste dann meine Familie nach Prag zurück? Oder könnte ich zu ihnen raus? Ich meine, für immer raus. Major Segura, du bist heute wirklich sehr witzig, Karubina. Du könntest auch zusammen mit ihnen in die Uranbergwerke von Jachimov. Dort gibt's bestimmt in einer Baracke noch ein freies Vierbettzimmer mit Waschbecken und Toilette auf dem Hof. Na, warum sagst du nichts? Sind das Tränen? Sind das etwa Tränen? I.M. Quido, Genosse Major, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach niemandem mehr verraten, egal wen, nicht mal den schlimmsten Feind. Major Segura, siehst du, da war er, der verhängnisvolle Satz. Und jetzt? I.M. Quido, es tut mir leid. Major Segura, wie leid, Genosse? I.M. Quido, betroffen, sehr leid. Major Segura, gut, na gut, jetzt hör auf zu heulen. Ich werde mir etwas für dich überlegen. Ich will nicht, dass ein verdienter Genosse wie du traurig ist. Und ich werde mir nochmal die Akten im Fall Kapustowo kommen lassen. Ein bisschen stöbern und nachdenken bei der Suche nach Gerechtigkeit, weißt du? Die Sache mit dir und deinem Vater war, wie sagt man, für uns alle ein ziemlicher Knochen zum Kauen. Wie hast du ihn immer genannt? I.M. Quido. Djeduschka Karubina. Major Sekora. Ja, genau. Djeduschka Karubina. Wie schläfst du zurzeit? I.M. Quido. Gar nicht, kaum. Ein paar Stunden im Morgengrauen. Major Sekora. Ja, dann geh jetzt nach Hause und schlaf dich aus. Die Partei wacht heute über dich. I.M. Quido. Gut, dann mach ich das. Major Sekora. Oder nein, warte. Warte, ich hab vielleicht schon eine Idee. Du kannst, wenn du willst, sofort in Rente gehen. Und nach Westdeutschland zu deiner Familie darfst du auch. Aber wunder dich nicht, wenn in ein paar Wochen Fotos von deinem toten Vater und dir in der BRD auftauchen, im Stern und in der Welt. Die Westler lieben Spekulanten und Verräter wie euch. Und später wird das tschechoslowakische Fernsehen einen Film über euch machen, als Warnung und Abschreckung für die Bürger unserer Republik. Das verstehst du doch. Nach dieser Unterhaltung wollte Vovo natürlich sofort nach Hause. Das Zuhause gab es noch in der Italska 28, so wie immer, so wie heute, dem Innenministerium sei Dank. Er ging zum Kaufhaus Mai in der stinkenden, immer dunklen Spalena, stellte sich zwischen die 100 blassen sozialistischen Untermenschen, die auf die Straßenbahnen warteten, und als die 22 kam, drängte er sich noch ungestümer als sie hinein. Es sah fast so aus, als wollte er von ihnen erdrückt und erstickt werden. Dieser kleine, kräftige, ruthenische Mann, der morgens im Bad beim Rasieren mit seinem entblößten Oberkörper wie ein Asphaltleger aussah, hatte aber keine Chance auf einen Gnadentod. Sie stanken wie eine ganze Mai-Demonstration und sie schubsten ihn mehr als sonst, das war alles. Zu Hause setzte sich Vova mit grauem Gesicht aufs Bett und nahm zwei Acylpyrin. Es half nichts. Er legte den Kopf in die Hände und bewegte sich sehr lange nicht. Aus Verrat wird immer neuer Verrat, dachte er. Arme Serafina, armer Djeduschka, armer ich. Dann überlegte er lange, ob er Mamasch anrufen sollte. Sie hatten, das war jetzt wieder die Mama-Papa-Version und stimmte trotzdem, einen Code verabredet. Wenn er sie von unterwegs anriefe und das Grab seiner am Gurkentod verschiedenen Mutter in Moskau-Wostriakowo erwähnte, wüsste Mamasche, dass sie mit Serafina und mir nach Prag zurück musste. Wenn er anriefe, aber das Grab seiner Mutter nicht erwähnte, dann rief er nur an, weil sie ihm fehlte. Und wenn er sie nicht anriefe, dann fehlte sie ihm nicht, oder er lag schon halb tot in einer der 1,50 hohen Kellerzellen in der Bartolomejska. Vova griff nach dem Telefon und wählte die Nummer der Auslandsvermittlung. Als die Telefonistin, dunkle, leise, depressive Marta Kubischowas Stimme, ihn fragte, in welches Land er eine Verbindung anmelden wolle, schoss ihm ein wahnsinniger Gedanke durch den Kopf. Er hängte schnell auf, legte den Kopf wieder in die Hände, dann rollte er sich auf dem Bett ohne Decke zusammen und schlief ein. Am nächsten Morgen fuhr er mit dem gepackten Koffer zum Wenzelsplatz und kaufte im Tarom-Reisebüro ein Rückflugticket Prag-Bukarest-Frankfurt-Hamburg. Die Rumänen hatten im August 1968 keine Soldaten, Panzer und Losungen in die Tschechoslowakei geschickt. Sie würden ihn auf seiner Flucht schon nicht aufhalten. Er ging in den Buchladen am Graben, fragte, wie schon seit vielen Jahren, vergeblich nach Polacek's Alles für die Firma. Danach saß er traurig unter dem heiligen Wenzel und sah zu dem hohen schwarzen Riegel des Nationalmuseums hinauf. Und nach einem letzten extra scharfen Xiei Chuyo beim Chinesen in der Vodichkova fuhr er zum Flughafen nach Rosinje. Hier wartete er, stierend, lesend, stierend, auf einer harten, kalten, grauen Plastikbank, fast einen halben Tag auf die Tarom-Maschine. Dann flog er nach Bukarest und stieg dort ins Flugzeug nach Westdeutschland um. Das heißt, er wollte dort umsteigen. Aber als er dem stockdünnen, braunhäutigen rumänischen Grenzpolizisten seinen grünen CSSR-Pass zeigte, sah der nur eine Sekunde lächelnd rein und sagte auf Russisch: »Tut mir leid, den Trick kennen wir schon. Zurück in den Käfig.« Das war der Augenblick, als der starke Papascha das erste und letzte Mal in seinem Leben ohnmächtig wurde. Nach einer endlosen, durchwachten Nacht in Bukarester Interconti, er hatte vor Panik vergessen, das Licht auszumachen, flog er wieder zurück nach Prag und drei Tage später saß er, diesmal mit weißem Gesicht, vor Major Sekora in der Bartolomejska im vierten Stock und sie machten ein Geschäft. »Die Abteilung 22-L will nur ab und zu wissen«, sagte Sekora, »was unser alter Genosse Kostja Kostos macht. Das genügt. Und ab und zu guckst du für uns BRD-Fernsehen. Und übrigens keine Schaffnerinnen mit oder ohne Höschen mehr. Wir kommen ab jetzt immer zu dir. Gute Heimreise, Genosse Itzigstein.« Ich bückte mich. Ich streckte die Hand nach dem grauen Umschlag aus, der, wie von jemandem verloren, neben der Wohnungstür lag. Ich dachte an Madames großen, weißen Saunaarsch, an den herrlichen, alles zerstörenden Halben in meiner Hand, an Staatsanwalt Xaver Maria von Mengele, wie er mir mit buckligem Katzenrücken und lüsterner Anti-Josef-K-Fratze schrieb, dass für mich alles, aber wirklich alles zu Ende sei. Dann dachte ich an den einzigen wiederkehrenden Albtraum, den ich hatte, ein Mord, den ich beging, ein Diebstahl, eine Vergewaltigung, und an die Schuld, die ich deshalb empfand. Ich dachte auch daran, dass ich im Bett lieber schlug, als geschlagen wurde, und nicht wusste, warum. Ich dachte an die nackten Frauen, die ich schon als Achtjährige vor dem Einschlafen gesehen hatte. Sie hingen mit schwarzen Ledergurten gefesselt von der Decke eines mir unbekannten Raums herab, und ich streichelte sie mit meiner Peitsche, bevor ich sie blutig prügelte. Ich dachte daran, dass ich Oritele niemals hätte erlauben dürfen, mein Allerheiligstes zu schänden. Besser hätte ich ihr und ihrem schönen Sabra-Arsch all die Schläge verpasst, die Wover der Schreckliche mir verpasst hatte. Dann wären wir immer noch zusammen. Und Norle, dachte ich in derselben Millisekunde, warum ließ der sich lieber hauen und von den bösen, bösen Frauen immer wieder halb erdrücken und ersticken? Warum würgte er sie nicht so lange mit seinen rauen mongolen Händen, bis sie, nass wie das Nildelta im Oktober, um Gnade flehten und er zumindest für die Dauer eines Orgasmus von seinen Kindheitsschmerzen erlöst wurde? Ja, das alles und einiges mehr war in meinem Kopf, während meine ausgestreckte Hand nur noch wenige Zentimeter von dem grauen Behördenterrorbrief entfernt war, und dann dachte ich an den Tag, an dem Wover der Schreckliche für immer nach Hamburg zurückkam. Leider. Wir sind, das ist meine eigene Version, den ich habe es selbst gesehen und erlebt, wieder im schwülen, gräulichen Frühjahr 1971. Plötzlich war es für einen Tag Sommer. Am Morgen verschwanden die rauchschwadenhaften, ewigen Scheißwolken über Hamburg. Eine warme, orange-blaue Sonne schien mir schon um 7:30 auf den Weg ins HLG. Und als ich von der Schule nach Hause kam, verschwitzt, glücklich und voller Erinnerungen an die unendlichen, meist unverregneten Juli- und Augusttage in Prag, saß Mamascha steif wie eine Unfalltestpuppe kurz vor dem Aufprall auf unserem staubig-braunen Sperrmüllsofa im Wohnzimmer. Ihr schönes, langes, damals noch sehr naives Russinnengesicht, bis heute betrachte ich ab und zu erstaunt ihre Fotos von damals, war das einer Frau um die 40, die immer noch lieber eine Art Kind wäre, mit Brüsten und so weiter, aber ohne Verantwortung. Sie saß den ganzen Nachmittag mit durchgedrücktem Rücken da, rauchte ihre langen, dünnen Kimmzigaretten und sah alle 5 Minuten zum Telefon, das vor ihr auf dem gläsernen Wohnzimmertisch stand, den ich in unserem ersten bescheidenen Emigrantenjahr auf dem wackeligen Gipfel eines Sperrmüllhaufens gefunden hatte. Als ich reinkam und sagte, ich hätte Hunger, sagte sie: »Dann macht ihr was.« Ich ging in die Küche, sah in den dunklen Kühlschrank. Seit Papascha in Moskau war, hatte keiner die kaputte Birne ausgewechselt, fand nichts, worauf ich Appetit gehabt hätte, und lief zurück ins Kinderzimmer, das Serafina und ich uns teilten, bevor sie wegen der Sache, die kurz danach passierte, in die alte Dienstbotenkammer zog. Serafina lag auf ihrem Bett und las. Sie war damals noch überhaupt nicht fett. Sie hatte langes, hübsches, vielleicht etwas zu dichtes Haar. Ihr Gesicht kam mir wie immer ungeheuer nachdenklich und originell vor. Nicht so normal wie meins. Und sie bearbeitete wie immer die Ecke der Seite, die sie gerade las, mit Daumen und Zeigefinger. Sie rollte jede Seite eines verdammten Buchs so lange hin und her, bis von ihr nichts übrig blieb, nur ein zerfaserter idiotischer Rest. Von all ihren Angewohnheiten konnte ich diese am wenigsten leiden. Sie machte das auch mit meinen Büchern. Und sie war dabei immer so entsetzlich abwesend, wie Noah in Noahland. Inzwischen würde ich sagen, sie war wie auf Droge. Oder nein, sie glotzte so entzückt und verwundert in sich hinein, wie, das stelle ich mir jetzt natürlich nur vor, spät abends im Bett vor dem Einschlafen, wenn sie sich Rabbi Balabans Zitzis auf ihren Zitzkalis wünschte. Seit ein paar Tagen hasste ich Serafina. Ich hatte, als sie sich morgens für die Schule umzog, etwas zwischen ihren Beinen gesehen, schwarze, dicke, gekräuselte Haare. Mit Haaren, die nicht auf dem Kopf oder auf Papaschas Arbeiterbrust waren, konnte ich aber nichts anfangen. In meinen Peitschfantasien kam sie schließlich auch nicht vor. Ich war mir sicher, dass sie sie nur deshalb hatte, um mich zu ärgern. »Mama ist komisch«, sagte ich. Serafina antwortete nicht. Ich hörte nur das leise Schaben der Buchseite zwischen ihren Fingern. Sie sah mich nicht einmal an. »Mama ist komisch«, wiederholte ich. Wieder nichts. »Was ist das eigentlich für ein Dschungel zwischen deinen Beinen? Gibt es dort auch Skorpione und Tapire?« Sie warf das Buch nach mir und stürzte sich auf mich. Sie drückte mich auf den braunen, schlecht riechenden Sperrmüllteppich zwischen unseren Betten, kniete sich auf meine beiden Arme und ohrfeigte mich links, rechts, dann nochmal links. Ich wehrte mich nicht. Und ich trat auch nicht nach hier, als sie wieder runterstieg. Ich sagte nochmal, »Mama ist komisch. Ich glaube, etwas ist mit Papa.« »Mit Papa ist immer was.« »Ja, aber er ist jetzt schon so lange weg. Viel länger als sonst.« »Sei doch froh, du kleiner Idiot. Dann werden wir weniger angeschrien und geprügelt und geteert und gefedert und gevierteilt.« »Serafinka, warum hast du plötzlich Haare dort unten?« Da sagte ich jetzt fast traurig. Sie zuckte, als wollte sie sich wieder auf mich werfen. Aber dann ging die Tür auf, Mama stand da und sagte, »Papa kommt zurück, ich hab's genau gefühlt. Heute Morgen hab ich's schon gefühlt. Darum bin ich früher von der Arbeit nach Hause gekommen, Kinder.« Sie hatte geweint, auf ihren Wangen waren schwarze, dünne Striche von dem verlaufenen Kajalstrich. Und von heute aus kann ich sagen, dass sie in diesem Moment aufgehört hatte, ein Mädchen zu sein. »Er hat angerufen, er ist schon in Hamburg auf dem Flughafen.« Ich gehe runter und warte auf ihn vor dem Haus. Sie drehte sich um und ging weg, und später sahen wir, dass sie vergessen hatte, die Wohnungstür hinter sich zuzumachen. Das war abends um 6 oder 7. Papascha kam gegen 8. Er sah weniger bösartig aus als sonst, er war müde und fast grün im Gesicht, seine Augen waren klein und hart wie zwei Schneckenhäuser, und er war zu keiner Gemeinheit fähig. Um 9 gingen wir in die Pizzeria am Grindelhof, obwohl wir nie essen gingen, weil Wowa GSS, Ghetto-Spar-Syndrom, hatte und Serafina und ich durften sogar zweimal etwas zu trinken bestellen. Um 11, vielleicht war es schon 11:30, waren wir wieder zu Hause. Mama sah immer noch wie in einem französischen Film aus, der beinahe schlecht ausgegangen wäre. Papascha war aber nicht mehr müde und als Serafina ihn fragte, warum er, der uns ständig mit seinem neu entdeckten Zionismus nerve, immer in dieses scheiß Russland fahre, statt uns einmal nach Israel mitzunehmen, gab er ihr, schnell ohne auszuholen, eine kurze, verunglückte Ohrfeige. Sie kam von links, dann kam eine gelungenere von rechts, dann wieder eine von links. Ich tat so, als hätte ich nichts gesehen. Ich ging still auf die Toilette und übergab mich. Später, als das Licht aus war, lagen Serafina und ich im Dunkeln. Wir wussten beide, dass wir wach waren, aber keiner sagte was. Das Licht im Flur war auch schon aus. Plötzlich ging es wieder an. Dieser jemand machte kurze, schwere, schleppende Wowa-Schritte, ging auf die Toilette, aber dort war er nur wenige Augenblicke. Er spülte, knallte die Tür hinter sich zu, seine Schritte wurden leiser und leiser, und dann wurde es wieder dunkel in der Hartungstraße 12. Ich machte die Augen zu und schwamm allmählich auf dem Eis dieses schrecklichen Tages davon. Unter mir war schwarzes, noch kälteres Wasser und noch tiefer, leerer, nachtdunkler Meeresboden. Ich dachte, ich schliefe schon, als Serafina sagte, »Man schlägt sein Kind nicht.« »Nein, man schlägt sein eigenes Kind nicht.« Ahnte sie doch was? konnte sie sich doch an die sternschuppenhafte Viertelsekunde im Juni 1961 auf dem brüchigen Rollfeld von Prag-Rosinia erinnern, als Vova der Schreckliche so überraschend ihr Papa wurde? Das Ende der Mama-Papa-Version, von Mama erzählt, hörten wir am nächsten Abend bei Tee, Butterbroten und Käseomelett, von dem mir immer übel wurde, aber ohne Twaroschniki. Papasche hatte angeblich nur ein kleines, großes bürokratisches Problem mit seinem CSSR-Pass gehabt. Seine alte Ein- und Ausreisegenehmigung für den Westen sei über Nacht ungültig geworden, sagte Mamascha aufgeregt, weil plötzlich statt eines runden ein viereckiger Stempel gebraucht wurde. Oder vielleicht war es auch andersrum. Ihr wisst ja, wie es ist im Sozialismus. Kafkaesk. Und es sei klar gewesen, dass ihm in Moskau an der tschechoslowakischen Botschaft keiner mehr den neuen Stempel geben würde. Darum habe er, den letzten Pragtag und die lange Bukarestnacht erwähnte Mamascha nicht, weil sie davon keine Ahnung hatte, die geniale, freche Idee gehabt, von Moskau über Kopenhagen nach Hamburg zu fliegen. Weil, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das funktioniert hat. Ich frage ihn nochmal und dann erzähle ich's euch. Papascha war an diesem Abend nicht da. Mama, ernst, entspannt, verliebt, sagte, er habe ein unangenehmes Abendessen mit jemandem von einer Hamburger Werft, der mit einer Werft in Odessa zusammenarbeiten wollte, oder in Leningrad, oder vielleicht auch in Polen. Das weiß ich gerade nicht, ich muss ihn fragen, es ist aber eine sehr große Sache. Sie sagte das sehr stolz. Sie war immer stolz auf ihren kleinwüchsigen, kräftigen, braunhäutigen Huzulen. Er war ein richtiger Mann. Nicht wie diese schmächtigen deutschen Hippie-Boys aus unserem stillen Universitätsviertel oder die Wehrmachtsoffiziere mit Anzug, Hemd und dreckigen Schuhen, wie nach dem Flandernfeldzug, die in der City Nord neben ihr nach der Arbeit auf den Bus warteten und sich leidenschaftlich einen schönen Feierabend wünschten. Vova Stahanov-Karubina ruhte dagegen nie. Er machte immer weiter, 12, 14 Stunden am Tag, jeden Tag ein Leben lang, und sah dabei wie Marcello Mastroianni ohne Alkoholprobleme aus. Kaum war er einer drohenden langjährigen Gulaghaft entkommen, sorgte er schon wieder für seine kleine anspruchsvolle Familie. Saß er mit uns gemütlich in unserer Emigrantenküche herum? Erzählte er uns von seinen Heldentaten? Nein, er ging stattdessen, und trotzige ist es, zu einem öden, teuren, kräfteraubenden Abendessen. Abendessen, ja. Kräfteraubend, ja. Aber wessen Stimme war das jetzt? Mit Ingrid, seiner geuschen Honte, sagte Kostja Kostos 30 Jahre später, nachdem Serafina und ich mit ihm ewig vor diesem großen, blauen, kilometertiefen Teuenbild gestanden und über Vovas Deal mit Major Sekora und die vielen anderen schattigen Stellen seines Dunkelmann-Lebens gesprochen hatten. Kostja, der Denunziant. Vielleicht war Papascha an diesem Hamburger Abend tatsächlich mit seiner suizidalen Zahnärztin zusammen. Na und? Letzter Absatz des Artikels Ehebruch in der Enzyklopädie Judaica. Eine Honte ist keine Honte, wenn du mit ihr die Sorgen teilst, die dein Weib nur beschweren würden. Und was ist dein Weib, wenn du ihr deine Sorgen verschweigst? Eine Honte, hoffentlich. Ich bückte mich so tief, dass meine Rückenwirbel wie fallende Dominosteine knackten. Und als ich nun endlich meinen Deportationsbeschluss zwischen Daumen und Zeigefinger hielt, überlegte ich kurz, ob ich ihn nicht einfach wegwerfen sollte. Aber der ökograue Umschlag knisterte viel zu schön, leise und geheimnisvoll. Ich machte ihn an der oberen linken Ecke auf und begann, ihn mit dem Zeigefinger langsam und vorsichtig aufzureißen. Als Neurastheniker, wie Mamascha mich in ihrem Mandelstamm-Russisch nannte, wusste ich jetzt schon, dass die Spannung am Finger durch das Reißen immer stärker und schmerzhafter werden und ich Angst kriegen würde, ich hätte mir eine Zerrung oder eine andere Verletzung zugezogen. Beim Öffnen eines Briefs? Er hatte schon ähnlich lächerliche Unfälle gehabt. Einmal zum Beispiel war mir beim Duschen die volle Shampooflasche mit aufgeklapptem Verschluss auf den Fuß gerutscht. Es gab einen langen blutigen Kratzer und ich musste 2 angsterfüllte Tage später mit Wundbrand ins Krankenhaus. Ich stoppte und gleichzeitig fiel mir ein, dass ich nach meiner Rückkehr aus Prag noch gar nicht im Bad gewesen war, um nachzusehen, welche berühmte Schlacht Noah mit seiner Hollywood-Bande dort nachgestellt hatte. Schon wieder, na und? Die ganze Scheiß-Winnemünder war mir auf einmal so egal wie Papaschas Schicksal, wenn es nicht mit meinem eigenen verknüpft gewesen wäre. Etwas anderes war gerade viel wichtiger, aber leider hatte es auch wieder mit ihm zu tun. In meinem Kopf ging bei diesem Gedanken, begleitet von einem starken Übelkeitsgefühl, plötzlich das Licht aus. Aber ich ließ einfach darin eine weiße Kugel der Erleuchtung explodieren. Und das, Prag 2 Wochen vorher, sah ich. Serafina 48, ich 42 und Kostja Kostos 74 hatten uns, nachdem Elephant Woman und ich wie fast jeden Tag in der Italska mit ihrem Borscht und Braten vollgefressen hatten, im Slavia verabredet. Elephant Woman sagte am Telefon zu Kostja, sie werde mich mitbringen, ob er etwas dagegen habe. Aber nein, sagte Kostja Kostos, warum soll ich dagegen sein? Es ist mir eine Freude, Vova Karubinas Sohn persönlich zu treffen. Ich hoffe bloß, er sieht dem ehrlosen Dummkopf nicht ähnlich, oder doch gerade. Als wir dann im januargrauen, nur schwach beleuchteten Café Slavia nachmittags um 4 an seinen Tisch traten, saß er wie am Tag vorher, als Serafine ihm den Wein ins Gesicht geschüttet hatte, unter dem traurigen Absinthtrinker und der grünen, nackten Absinthfee und trank ein viel zu helles, schaumloses Bier. Er blickte kraftlos wie ein Schwerkranker zu uns auf und machte mit seinem dicken, nassen Griechenmund ein böses U. Es war es das wirklich? Das Lächeln eines rachsüchtigen Sterbenden auf dem Gesicht eines unzufriedenen, bitteren Drecksacks, der auf keinen Fall jetzt schon gehen will. »Nein, nein, bitte nicht«, stieß er theatralisch in Serafinas Richtung aus und hielt die Hände schützend vors Gesicht. »Er witzt sich«, schoss es mir auf Schleumeljiddisch durch den Kopf. Doch bevor ich, zu einer neurasthenischen Übertreibung jederzeit bereit, vor Wut einen Schweißanfall oder Migräne bekommen konnte, saßen Serafina und ich bereits an Kostjas Tisch, tranken süßes, bitteres tschechisches Bier und redeten mit ihm über die Akte Quido. »Was wisst ihr schon alles?«, sagte er. »Alles«, antwortete die unbulimische Enkelin des Meisterspions schnell und hart. »Nur nicht, warum du willst, dass wir es wissen sollen, Major Kostos. Und wieso rufst du uns ständig nachts um 3 an und erzählst uns diesen stinkenden Familiendreck?« »Nicht ständig«, sagte Kostja Kostos, und sein Mund kräuselte sich jetzt zu einem liegenden, ironischen S. »Zweimal dich, zweimal ihn, das war's.« Er deutete mit dem leeren, traurigen Bierglas auf mich. »Waren das nicht historische Telefonate? Erinnert ihr euch nicht an sie, als wären sie gestern gewesen?« Ich kannte bislang nur seine Stimme, aber die kannte ich sehr gut, da hat er recht. Es ging mir mit ihr wie mit diesem Schostakowitsch-Quartett, das ich nur einmal gehört hatte und danach nie vergaß. Am betörendsten waren diese hohen, wimmernden Killertöne der Geigen gewesen, dramatisch und dann wieder so leise, als wollten sie sich davonschleichen. Sie blieben in meinem phänomenalen Hinterkopf und machten sich seitdem bemerkbar, wann immer ich mich genauso unsicher und verloren fühlte wie damals in der Musikhalle an Karl-Muck-Platz und danach in der Hartungstraße 12. Ich war mit Natascha Rubinstein dort gewesen, erste Reihe, aber ganz am Rand. Es war unser 4. oder 5. Comeback-Versuch. Später in meinem alten Kinderbett, Mamascha und Vova waren endlich einmal nach Israel gefahren, begann ich gedankenverloren das Licht der Schreibtischlampe zu studieren, die wir beim Petting, nur so weit waren wir diesmal gekommen, natürlich angelassen hatten. Die Strahlen zeichneten einen scharfkantigen Bogen, sie waren warm und gelb und genauso wie früher, als ich in ihrem Schein Hausaufgaben gemacht hatte. Ab da konnte ich nie mehr mit einer Frau unbeschwert zusammen sein, wenn irgendwo ein kleines romantisches Lämpchen leuchtete. Dann sägte sofort eine von diesen postatonalen, klagenden Schostakowitsch-Geigen an meinem Hirn und meinem gebrochenen Immigrantenherzen. Was ist der Unterschied zwischen echtem Schmerz und Lamoyanz? Bei Hypochondern wie mir, Solli, Holy Karubina, keiner. Noah würde sagen, wer lebt, der lebt. »Nein, ihr wisst noch lange nicht alles«, sagte Kostja Kostos, »der Denunziant.« »Was nicht«, sagte ich. »Hattest du vielleicht etwas mit unserer Mutter, du Schmock?« »Schon eher mit eurem Vater und dem Geld, um das ihr mich betrogen hat. Gehen wir spazieren? Ich will euch noch unbedingt mein schönes kleines Privatmuseum zeigen, das ich letztes Jahr den dankbaren Bewohnern von Prag geschenkt habe. Dies ist meine Art, sorry zu sagen. Habt ihr noch nie von der Sammlung Kostos gehört? Nein? Schreibt man nicht darüber in Berlin und Miami? Dort gibt's fast alles, was in Paris an der Moldau seit Februar 1948 von den Bolschewiken verboten und in die Depots der Nationalgalerie verbannt worden war oder von ihnen an Sammler im Westen verhökert wurde. Und das, was mein Vater den Staatsdieben manchmal vorherstellen konnte. Er hat also, ich sprach zu Serafina, als wäre Kostus nicht da, auch einen schlimmen, gerissenen Vater. Das ist eher beunruhigend, finde ich. Alle Väter sind schlimm, sagte Serafina, und meine ist noch etwas übler als deiner. Sie machte eine obszöne Geste in meine Richtung, wobei ihr dicker rechter Mittelfinger einem ganz anderen, männlichen Körperteil sehr ähnlich sah. Die Diktatur ist das flexibelste System überhaupt, das weiß ich aus eigener Anschauung, sagte Kostos. Mein Opa ist in Dachau gestorben, er ist vom Wachturm gefallen, sagte ich. Diese Art von Anschauung? Wie komisch. Er lachte und klapperte greisenhaft mit dem Kiefer. Nein, ich meine etwas anderes. Du verbietest dem Volk, was du ihm stehlen willst, verstehst du? Dann verkaufst du den konfiszierten Kupke oder Filler oder den Beckmann oder Malevich und kaufst dir von dem Gewinn eine Villa in der kleinen Tatra und eine Landschaft mit Hirsch. Kostos hob noch einmal das leere Bierglas, sah kurz abwesend hinein und stellte es wieder ab. Mein Vater, ich bleibe im Bild, hat nie ans Linkssein geglaubt und daran, dass es ihn über andere erheben könnte. Ich schon, und du vielleicht auch, und dein dummer Vater von uns allen am längsten. Mein Junge, du siehst ihm manchmal so ähnlich, als hätte euch der große Lysenko in seinem Frankenstein-Labor geklont. Aber wenn man den Kopf leicht bewegt und die Augen zukneift, siehst du plötzlich wie eine Frau aus, schwarzäugig, submissiv, stolz, russisch. Die Beschreibung passt nicht zufällig auf deine Mutter, Karubina Junior. So begann unser Gespräch mit Kostos im Café Slavia und endete in seinem feinen, aufgetakelten, außen giftig gelben, innen totenweiß gekalkten, von sickergrobem Geruch erfüllten Museum auf der Halbinsel Kamper zwischen Fluss und Burg an einer Wiese, auf der an diesem 2. Januar 2006 sogar etwas Schnee lag. Dieser Schnee sah übrigens genauso aus wie der Puderzucker, den Mamascha immer auf die Erdbeeren streute, die ich hasste und die sie das letzte Mal für mich gewaschen, geschnitten und gezuckert hatte, während sie gleichzeitig ihre Mandelstammbücher, ihre schwarzen Blusen, Schals, Hosen und ihre abgegriffenen alten Kosmetikfläschchen mit den unleserlichen Aufschriften für Miami und das neue Leben mit dem alten Walter Wechselberg packte. An jedem Gedanken hängt meist ein anderer, das kennen wir alle. Der dünne, durchsichtige Prager Winterschnee erinnerte mich an Mamascha. Sie erinnerte mich an Mandelstamm Jamben. Und woran dachte ich dann? Hatte ich, überlegte ich, nicht meinen ersten Roman »Klein wie ein geusches Schwänzchen« mit Mandelstams Antistalin-Gedicht begonnen, als Punch für die Deutschen, als Signal, dass auch einer wie ich auf seine Art transzendieren könnte, und zwar mit teutonischem Ö? Genau. Den Roman, so rast es in meinem Kopf weiter, hatte mir die fette Serafina nicht gegönnt. Sie las ihn diagonal und meldete sich danach monatelang nicht bei mir. Was sonst konnte ich von einem verwirrten Halbblut wie er erwarten? Und sah sie, dachte ich plötzlich, weil er Wechselberg, ihrem richtigen Vater, sehr ähnlich? Von ihm hatte ich noch nie ein Foto gesehen, aber ich hatte ihn mir oft vorgestellt. Als einen von diesen russischen Juden mit braun-grauen, lockigen Haaren, oben und in der Mitte dicklich, mit dem viel zu jungen Gesicht eines in die Jahre gekommenen Komsomolzen, der nur gelernt hatte, auf Parteiversammlungen im richtigen Moment die Hand zu heben und seine seltsamen sexuellen Interessen gut zu verbergen. Und dieser Feigling und unreife Scheißtyp hatte es bei meinem Elephant Girl in Miami versucht und sie fand es vielleicht sogar gut. Und so weiter, dachte es in mir, und so weiter. In meinen Ohren rauschte es, die linke Schläfe verspannte sich migräneartig und ich wollte endlich aufhören, einen Gedanken an den anderen zu hängen. Aber es ging nicht. Kostja hatte uns in einer Dreiviertelstunde das ganze Museum gezeigt, obwohl wir meist Gesichter wie Totgeweihte machten. Warum gingen wir trotzdem mit? Wieso wollte er uns, den Kindern seines Rivalen, das alles zeigen? Wir mussten mit ihm von Bild zu Bild gehen, schnell, atemlos, von unten nach oben, Stockwerk für Stockwerk. Zuerst gab es aus seinem niederträchtigen STB-Mund ein paar triviale kunsthistorische Sätze zu dem Bild, vor dem wir standen. Dann die viel interessantere Geschichte seiner Provenienz. Kunstwerke, sagte er immer wieder, reisten durch die Welt wie Menschen. Das war ohne Zweifel sehr bewegend und oft der bessere Teil ihrer Aura. Brünn, Prag, Shanghai, New York, Ost-Berlin, wieder Prag. So hießen zum Beispiel die Stationen der Reise, die ein trauriges Robotergesicht von Josef Čapek zwischen 1917 und 1968 hinter sich gebracht hatte. Dann, eine Woche nach der Okkupation, packte Kostja den Čapek zusammen mit dem Rest der ergaunerten Sammlung seines Vaters ohne Rahmen in seinen schwarzen Tatra und schmuggelte alles, inklusive Familie und seiner tschechistischen Schuldgefühle, in den Westen. In den anarchischen 90ern brachte er dieselben Bilder wieder zurück, Prag zum Dritten. Seine Frau Mara liebte ihn aber kaum noch und blieb in Düsseldorf, wo sie den größten Teil der Emigration verbracht hatten. Und seine beiden Söhne konnten sowieso nicht mehr mit. Sie waren im Juli 1972 im Sommerlager der tschechischen Exilpfadfinder im Sauerland bei einer Explosion in einem Steinbruch ums Leben gekommen. Davon, dachte ich, während der boverhaft kleine, kräftige, proletarische Kostja vor uns die Treppe hinaufeilte, hätte ich gern eine Zeichnung, du Arschloch, am besten von Goya, im sadistischen Stil der Caprichos. Als wir endlich oben in diesem schrägen Turm aus glas- und trapezförmigen Eisenträgern ankamen, den Kostos Architekt in das umständlich umgebaute, widerlich ockergelbe Barockschlösschen wie eine Faust hineingerammt hatte, sagte ich zu Kostos: »Dieser Turm ist ein bisschen Dekonstruktivismus für Arme, oder? Erinnert mich an Zaha Hadid, Vitra-Museum 1993. Ich wollte mich endlich mit ihm streiten. »Ja«, sagte er, »absolut richtig.« Er sah kurz staunend durch das Glasdach zum Hradschin. Der Himmel über dem St. Veits-Dom, der Nikolauskirche, dem Präsidentenpalast, war weißlich und grünlich wie ein Leichengesicht. »Prag und die Prager lieben mich trotzdem dafür. Der Anschluss an den westlichen Geschmack wird hier für einen niedrigen Eintrittspreis akzeptiert. Und wer liebt euch, Kinder von Vova, dem Dieb, der seinen eigenen Vater wegen $40,000 verraten hatte? Was? Wen soll er verraten haben? Djeduška Karubina? Mehr sage ich nicht, er soll ja spannend bleiben. Vielleicht rufe ich aber einen von euch wieder nachts um 3 an und erzähle ihm den Rest.« »Warum müssen wir das alles wissen, Kostos?«, sagte ich. »Was gibt dir das? Sind das vergessene alte Geheimdienst-SM-Praktiken, an die sich dein Körper erinnert wie der eines Schauspielers an ein altes Stück? Warum kannst du uns nicht in Ruhe lassen?« »Weil«, Kostos verdeckte mit seinem großen kalkweißen Schädel eine Nacht- und Stadtszene von František Gross, die ich beim Hochkommen schon kurz gesehen hatte, »weil euer Papi mich auch nie in Ruhe lassen konnte. Nicht einmal, als er meinen Anteil von Djeduškas Schatz hatte. So einfach ist es. Und solltet ihr jetzt an Vendetta und Rache bis ins dritte Glied und ähnliche Mafiasachen denken, vergesst es, meine beiden Jungs sind sowieso nur noch Matsch und Staub.« Er ging zur Seite und wir sahen Gross Ostrau oder Olmütz oder Brix an einem braungrauen Morgen. Vorne war ein einziges rotes Häuschen von hängenden Fliederbüschen umrankt, dahinter waren die welligen Zacken einer Fabrikhalle und ein blaugrauer Schornstein, aus dem eine winzige Spirale aus Rauch kam, den ich sogar riechen konnte. Ich hätte jetzt ungern geweint. Ich wischte wütend mit der Hand durch die Luft, drehte mich um und ging weg. Serafina, auf die ich unten im Museumsshop wartete, kam nicht sofort nach. Sie und Kostos hatten offenbar viel zu besprechen. Und dann stand sie neben mir, atmete mich heiß an und sagte: »Ich glaub's nicht. Dein Vater, ein Mörder. Vielleicht ist es doch besser, die verschlafenen Gene von Valja in sich zu tragen.« Dr. Wilhelm Canaris von der Staatsanwaltschaft Berlin-Wedding Römisch II schrieb mir auf ungewöhnlich grauem Ökopapier nur ein paar Zeilen: »Sehr geehrter Herr Karubina, das gegen Sie wegen exhibitionistischer Handlungen und anderer eingeleitete Ermittlungsverfahren habe ich eingestellt. Mit freundlichen Grüßen, Adieu und Hi Hinkel. PS: Ich persönlich finde es schade, aber wir werden noch einen Weg finden, mit einem Schraubstock aus Ihren großen jüdischen Eiern langsam Omelett zu machen. PPS, das war nur ein Witz, lieber Herr Karubina. Habe ich Ihren Stil gut getroffen? Ich bewundere seit Jahren Ihre freche, unerschrockene Schreibe. Bitte machen Sie weiter so.« Ich las den Brief hockend, schief an den Türrahmen gelehnt, ein bisschen wie ein abgestellter Besen. Ich fühlte mein vor Panik durchgedrücktes Kreuz überhaupt nicht, erst nachdem ich ihn das 5. oder 6. Mal gelesen hatte. Ein erinnerungswürdiger Schmerz. Ich lächelte dümmlich. Ich war der glücklichste aller Gauner. Es lohnte sich also zu lügen, dachte ich. Ich hatte geleugnet und sie hatten mir meine Version abgenommen. Ich war nicht besser als mein eigener Vater. Und dann dachte ich, und Klaus die Kanaille kann sich seine Litze in seinen parfümierten Arsch stecken. Oder nein, ich würde mich noch einmal mit ihm treffen und sie ihm persönlich hineinschieben. Ich stand auf, reckte mich wie eine arrogante Katze und machte mich auf den Weg ins 103, um meinen Mac zu holen. Als ich an der Ecke Swinemünde und Zionskirchstraße stand und das erste Mal im Leben respektvoll Pfarrer Bonhoeffers dunkle, große, trotzige Zionskirche betrachtete, kam eine SMS natürlich von Serafina. »Es tut mir leid, Kleiner. Wie kam ich nur auf die Idee, dich ficken zu wollen?«